Hallo?
Die Sendung mit der Metrik. Der Webanalyse-Podcast mit Mike Bruns und seinen Gästen. Heute mit
Tom Albi.
Viel Spaß!
Hey Analyseheld, hier ist der Mike und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Die erste, würde ich fast schon sagen, Fortsetzungsfolge, die es in diesem Podcast gibt. Denn heute kümmere ich mich gemeinsam mit meinem Gast Tom Albi darum. Wir bemühen uns um das Thema Data Science und noch strenger sogar um das Thema künstliche Intelligenz. Und ob sie den Analysten langfristig den Job wegnimmt. Oder vielleicht sogar mittelfristig oder vielleicht sogar kurzfristig. Das alles werden wir heute hier behandeln. Und ich möchte euch gerne den Tom noch kurz vorstellen. Der Tom ist dem einen oder anderen Hörer mit Sicherheit schon bekannt. Er ist eines dieser Urgesteine und sicherlich auch ein Pionier im Data-Driven Marketing. Er hat schon eine der früheren Suchmaschinen mitentwickeln können. Das ist nämlich zum Beispiel Lycos gewesen oder auch Seekport. Hat auch bei Google einige Jahre verbracht und war da im Vertrieb von Google Analytics, insbesondere auf Konzernebene, unterwegs, so im deutschsprachigen Raum, aber auch Mittel- und Osteuropa gehörte so zu seiner Region. Und seitdem tummelt er sich ein wenig bei Agenturen herum. Aktuell ist er bei InterOne und ist dort als Director Data and Analytics und rollt da die Daten von BMW, O2, Payback und Konsorten so lange hin und her, bis sie irgendwelche Erkenntnisse preisgeben. Und ich habe Tom kennengelernt als sehr präzisen Menschen, der auch sehr datengetrieben denkt und ist auch mitunter sicherlich ein streitbarer Geist, was das Thema angeht. Und deswegen finde ich es umso toller, dass er Lust hat, hier in diesen Podcast zu kommen und mit mir darüber zu sprechen, ob die KI uns Analysten langfristig die Jobs abnimmt. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr. Tom, herzlich willkommen.
Hallo Mike.
Tom, meine erste Frage an meine Gäste ist eigentlich immer, wie kamst du zur Webanalyse?
Gleich so eine schwierige Frage. Ich bin ja schon ein bisschen älter und habe meine erste Webseite 1995 gebaut.
Ups, ja, das
ist schon was länger her. Und da war es eine Webseite für eine Diskothek, wo wir Ankündigungen für Konzerte, also war nicht nur eine Diskothek, es war eine Konzerthalle, Ankündigungen im Internet vorbereiten wollten, auch ein bisschen Biografie zu den Künstlern. Das war eine der ersten Diskotheken, wahrscheinlich so der erste Laden in Deutschland, der das gemacht hat. Und natürlich stellt sich auch irgendwann die Frage, machen wir das nur, weil es gerade cool ist, wobei 1995 das noch gar nicht so cool war, oder hat das auch irgendeinen Vorteil? Und dann fing es halt an zu gucken, wie findet man heraus, wie viele Leute auf der Seite gewesen sind. Damals gab es noch diese Side-Counter, die man so pixelt, die man da eingebunden hat, so kleine Zähler.
Ja, und ja, die waren auch überall immer schön zu sehen.
Genau, aber das war irgendwie natürlich auch langweilig und dann kam die Frage auf, wie kriegen wir es genauer hin? Und dann ist man ziemlich schnell bei den Server-Log-Files gelandet. Sehr schnell bei Perl. Also Perl ist so die Sprache, die ich wahrscheinlich mit am besten beherrsche, aber nur im Hacking, weil man wirklich ständig in die Ecke denken muss, wie man seine Daten da kommt. Und das hat sich immer weiter fortgesetzt. Natürlich, als ich dann anfing zu entwickeln, für Suchmaschinen, da ging es immer wieder um die Frage, wie wird das genutzt und wie können wir das messen. Und ja, seit den Mitte der 90er Jahre hänge ich in diesem Thema drin, in verschiedenster Weise, weil es ja nicht nur Webanalyse ist, sondern auch viele andere Arten von Datenanalysen.
Ja, das ist auf jeden Fall ein extrem spannendes Umfeld, das du dir gesucht hast. Und jetzt bist du ja bei InterOne und InterOne schreibt ja sehr, sehr groß auf seine Website, Proud to be digital. Und ich glaube, da bist du richtig, oder?
Ja, wobei, als ich noch bei Google war, das fand ich natürlich auch, es war eine tolle Zeit, es war eine super spannende Geschichte. Was mir ein bisschen gefehlt hatte nachher, war tatsächlich das direkte Arbeiten mit den Zahlen. Und ich glaube, heute können wir nicht nur rein digital denken. Das ist so ein Missverständnis, dass man sagt, naja, digital ist so wichtig, digital first, mobile first. Das stimmt zwar für viele Bereiche, dass es extrem wichtig ist, aber es ist eben auch nicht alles. Also, ich habe das erlebt während der Finanzkrise 2008, 2009. Da wurde einfach mal die Fernsehwerbung von einem großen Kunden eingestellt und dann wurde auch nicht mehr nach diesem Kunden gesucht. Also, zwar machen sich alle darüber lustig, dass so viel Geld in die Fernsehwerbung läuft, aber für bestimmte Themen funktioniert das dummerweise eben noch. Und der heilige Gral der Analyse ist natürlich auch, diese Multi-Attributions-Geschichten lösen zu können. Vorher zu sagen, hey, wenn ich so viel Geld in diesen einen Kanal offline reinstecke, wie viel kommt da meinetwegen digital raus oder umgekehrt, welche Wechselwirkungen hat das? Das heißt, digital, ja, proud to be digital, das stimmt, aber es das heißt nicht, dass wir uns nicht auch andere Datenquellen, die nicht digital sind, anschauen würden.
Ja, das trifft ja auch so das Gesamtthema digitale Transformation, wo eben das ein oder andere Unternehmen eben schadhaft auch versucht hat, so einen disruptiven Ansatz zu fahren, wie du es gerade ja schon gesagt hast. Oder eben Unternehmen, die es ein bisschen cleverer anstellen und versuchen, beide Welten einfach miteinander zu verquicken, was einfach in der Regel, zumindest wenn man auch den Kern des Unternehmens nicht völlig vergessen möchte, meistens besser ist. Und ja. Lass uns aufsatteln auf das, was ich mit Kerstin besprochen habe, mit Kerstin Klässjen in unserer Podcast-Folge. Und lass uns etwas mehr in die Tiefe gehen. Also wir haben in der damaligen Folge ein bisschen mehr beschrieben, so worum es bei Data Science ein bisschen geht und wie so vielleicht grundsätzlich so eine Arbeit aussehen kann. Aber wir hatten besprochen, das war noch nicht tief genug für den einen oder anderen. Und ja. Wir haben auch so ein Thema gewählt heute, das ein bisschen provokant gewählt ist, ne? Also ich will nicht sagen, das hat schon AfD-Niveau, so nimmt uns die KI die Jobs weg. Aber wir wollen zumindest das, was der ein oder andere befürchten mag und andere vielleicht sogar hoffen, mal so ein bisschen auf den Prüfstand stellen. Und ja, vielleicht auch die Angst einfach nehmen vor dem ganzen Thema. Genau. Lass uns doch erstmal nochmal abgrenzen. Ja, also wir reden jetzt von KI, künstlicher Intelligenz. Vielleicht müssen wir das nochmal abgrenzen, so untereinander zu Machine Learning oder auch zu Artificial Intelligence, wenn man es überhaupt abgrenzen kann.
Ja, ich glaube, man kann es auf jeden
Das ist
Fall
schon schwierig,
abgrenzen.
ne?
Also, sozusagen, Data Science ist ja auch jetzt kein Begriff, der irgendwie komplett genau definiert ist. Für mich ist es immer so eine Mischung aus Machine Learning, Statistik und Data Mining. Also, ich muss irgendwie die Daten rankommen, ich muss sie gut auswerten und versuche, Programme daraus zu trainieren, selber etwas daraus zu lernen. Und Machine Learning ist für mich ein Ansatz aus der künstlichen Intelligenz. Wer es ein bisschen verfolgt hat mit der künstlichen Intelligenz, der weiß auch, dass es halt eine sehr ja, traurige Phase gab, als man irgendwann festgestellt hat, naja, ganz so einfach ist das nicht. Und jetzt in den letzten Jahren merkt man, wow, wir haben viel mehr Datenpunkte als früher, wir haben viel schnellere Rechner, also können wir da mehr anstellen. Und Machine Learning ist halt ein Teil davon. Und ich wundere mich selber, ehrlich gesagt, wie stark das Thema momentan gerade draußen diskutiert wird, weil es auch kein komplett neues Thema ist. Ich erinnere mich auch vor 10, 11, ja, schon 12 Jahre bald, da hatten wir bei einer Suchmaschine angefangen mit Support Vector Machines, den Algorithmus selber lernen zu lassen. Das heißt, man hat ihm gute Ergebnisse gegeben, man hat ihm schlechte Ergebnisse gegeben, die wurden von Menschen noch bewertet und dann hat der Algorithmus selber versucht herauszufinden, wie er die verschiedenen Signale gewichten soll. Und das hat super funktioniert damals, war eine sehr erfolgreiche Geschichte, etwas, was ein Mensch niemals hinbekommen hätte. Also auch da schon sieht man, hey, das ist eine Geschichte, wo nicht unbedingt ein Arbeitsplatz wegfällt, aber die Arbeit halt sehr stark erleichtert wird. Und diese Themen sind jetzt in den letzten Monaten oder vielleicht schon ein, zwei, drei Jahren viel stärker rausgekommen, weil alle natürlich denken, wow, Daten sind das neue Öl. Und jetzt muss man unbedingt datengetriebene Geschäftsmodelle haben. Ja, das stimmt zum großen Teil wahrscheinlich auch, dass man sich da mehr Gedanken machen muss, wie man die eigenen Daten verwenden kann. Und da höchstwahrscheinlich auch maschinelles Lernen für verwenden kann. Heißt aber nicht, dass jetzt alle mit einer künstlichen Intelligenz arbeiten können. Weil Machine Learning ist schon etwas, wo man gucken muss, welches Problem löse ich eigentlich? Und das ist eigentlich die Gretchenfrage. Welches Problem löse ich? Denn ich kann mich den ganzen Tag mit Algorithmen beschäftigen. Ich programmiere zur Entspannung. Das klingt ein bisschen seltsam, aber ich schreibe ab und zu so Blogartikel darüber, was man Tolles machen kann mit dem Tag Manager, mit Google Analytics und mit R. Das sind alles Entspannungsgeschichten. Aber das heißt, ich könnte mich wirklich nur damit beschäftigen, aber viel spannender ist es natürlich, wenn ich mit einem Kunden spreche, ihn zu fragen, hey, was ist das Problem, was ich mit Daten lösen kann oder mit Machine Learning, anstatt dass jemand sagt, hey, ich habe hier Daten, kannst du bitte irgendwie herausfinden, ob ich damit Geld verdienen kann. Ist auch spannend. Dann kann ich natürlich so ein bisschen bitte ein bisschen das Trüffelschwein, aber viel spannender ist es eher zu sagen, hey, wir haben hier ein Business-Problem und können wir das irgendwie mit Daten oder mit maschinellem Lernen lösen.
Braucht man denn, um, ich sag mal, maschinelles Lernen anzustoßen oder überhaupt KI zu nutzen, braucht man dafür dann gleich, ich hau mal das nächste Buzzword raus, Big Data? Oder tut's da auch schon ein Export aus den Google Analytics Daten?
Big Data ist so ein Hassbegriff für mich.
Ja, ich finde den auch völlig überbewertet.
Ich habe so den Eindruck, dass Big Data ist so ein Schlagwort, das die großen Maschinenhersteller erfunden haben, damit man wieder neue Rechner verkaufen kann. Denn ich habe ganz, ganz selten bisher Big Data erlebt. Also Big Data ist für mich, es muss wirklich eine riesengroße Datenmenge sein. Es muss in Echtzeit ausgewertet werden können. Es sind komplexe Daten. Das ist für mich Big Data. Das ist meinetwegen von einer Telefongesellschaft Echtzeitanalyse von Telefongesprächen. Das wäre wirklich Big Data für mich. Wenn jemand über Big Data sprechen möchte von Kunden, dann habe ich mal ein Beispiel. Wikipedia, die englische Version davon, die kann man runterladen. Das sind, glaube ich, mittlerweile 50 Gigabyte. Ist das jetzt, ja, ist das jetzt Big Data oder nicht? Es ist kein Big Data. Ich kann es auf meinem MacBook Air, was auch schon ein älteres Baujahr ist, locker, flockig hier durchprozessieren. Also da kann man schon jetzt coole Sachen mitmachen. Und ja, die Datenmengen sind manchmal eine Herausforderung, aber heutzutage selten etwas, was man nicht lösen könnte, außer man hat halt diese Echtzeitanwendung. Und die sind zum Glück relativ selten oder vielleicht auch nicht zum Glück. Das ist natürlich auch eine spannende Geschichte. Aber die Frage ist nie, ob ich viel Daten habe, sondern eher die Frage, habe ich die richtigen Daten? Und wenn es die richtigen Daten sind, sind sie auch korrekt erhoben worden? Wir wissen das selber, gerade in der Webanalyse, dann gibt es ganz viele Missverständnisse. Beispiel die durchschnittliche Sitzungsdauer. Da wissen 99,7% der Nutzer nicht, dass diese Zahl Quatsch ist. Dass sie nicht stimmt. Ne? Und sie verlassen sich aber darauf. Sie treffen Entscheidungen basierend auf solchen Zahlen. Und das ist so, glaube ich, die größte Arbeit, die man da hat, nicht Big Data zu bearbeiten, sondern das Verständnis dafür zu schaffen, dass man die richtigen Daten braucht. Und selbst wenn man ein tolles Tool hat, das nicht bedeutet, dass man mit diesem Tool aus Wasser Wein machen kann, wenn man keine Ahnung hat, wie das Tool funktioniert.
Ganz genau. Also ich bin auch eher der Meinung, den Leuten erstmal grundsätzlich den Umgang mit Daten beizubringen oder sie zu lesen, sie zu verstehen und vor allen Dingen, das finde ich noch viel, viel entscheidender, etwas mit diesen Daten anzufangen, als sie einfach nur zu haben. Und da kommt dann ja auch irgendwann mal so das Thema KI dann ins Spiel, wie man dann nämlich mit so Fragen mehr aus den Daten rausquetschen kann. Und aber vielleicht nochmal so zurück zu diesem Thema Fragen. So, wie sieht denn so eine konkrete oder wie sieht denn so eine richtige Frage aus, die man an Daten stellen kann?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also das Häufigste, was passiert, und es gibt so zwei Fälle eigentlich. Der eine Fall ist, jemand kommt zu mir und sagt, hier hast du Daten, find mal was raus. Das ist der eine Fall. Und der andere Fall ist, hier hast du Daten, ich hätte gerne, dass das und das rauskommt. Auch nicht schlecht, ne? Aber meistens hat man ja so einen Hintergrund. Ich versuche einen Hintergrund herauszufahren. Also ein ganz großes Thema bei vielen Unternehmen ist zum Beispiel die Frage, wie kann ich die User Experience personalisieren? Also wie kann ich sowas machen wie Amazon oder Google oder Spotify das tun? Das ist eine Frage, die höre ich bestimmt 3-mal am Tag. Und dann frage ich immer, okay, was ist das Ziel davon? Also was soll passieren? Bei einem Amazon geht es darum, mehr Geld zu machen, aber nicht jeder Kunde hat so ein Produktportfolio, wo das genau funktionieren kann. Also wir haben ja beispielsweise einen Autokunde, da ist es so, dass man ja nicht ständig ein Auto kauft, ne? Und dann auf Basis der gekauften Autos dann einen Vorschlag erarbeiten könnte. Ne? Also so einfach ist es nicht und das gilt für ganz, ganz viele Themen, sei es jetzt Stromanschlüsse, egal was. Was man sich überlegt, ist eher, wie kann ich den Nutzer unterstützen bei dem, was er vorhat, also was ist seine Intention? Und dann geht es um die Frage, was könnte die Intention sein? Und dann kommt KI ins Spiel. Also nicht nur die KI, sondern erstmal Machine Learning, dass man versucht, das herauszufinden. Denn da kommen wir eigentlich auch schon an die Wurzel des Ganzen. Wir Menschen können zwar vielleicht die Semantik besser verstehen, aber diese vielen Daten, da diese Nadel im Heuhaufen zu finden, das ist halt schwierig. Und wenn man sich jetzt Google Analytics anschaut, vor allem die, die Apps, die es dazu gibt, die machen ja mittlerweile schon Vorschläge. Die sagen, hey, letzte Woche war die Bounce Rate bei Nutzern auf dem Safari-Browser höher. Ist sie sowieso aus anderen Gründen, aber egal, es ist eins meiner Lieblingsbeispiele, aber das ist super, ne? Weil ansonsten muss ich immer gucken, was finde ich denn da? Und genau da kommen halt diese maschinellen Verfahren zum Einsatz, wo man sagt, hey, lass doch bitte die Maschine rausfinden, was sind denn die Cluster, wir sprechen ja nicht mehr von Segmenten, sondern von Clustern, was sind die Cluster, die ein anderes Verhalten haben. Denn ich könnte natürlich jetzt sagen, ich schaue es mal alle Mobile-User an, ich schaue mir alle iPhone versus Samsung 7 versus, keine Ahnung, was es da für Marken gibt an, dann schaue ich mir Nutzer aus München an und dann die aus Hamburg und dann die bei gutem Wetter, die bei schlechtem Wetter und dann kombiniere ich das und dann merken wir schnell, das kriegt ein Mensch nicht mehr hin und darum lasse ich die Maschine darauf und versuche dann rausfinden zu lassen, was sind die spannenden Cluster da drin.
Das ist wirklich schon hochspannend, auch was zum Beispiel, was ihr angesprochen, die Google Analytics App mittlerweile versucht, nämlich dem Nutzer schon, ich sag mal, ein paar Brocken hinzuwerfen, wo man dann zumindest mal nachschauen könnte, weil ungewöhnliche Dinge passiert sind. Also dieses große Thema Anomalien suchen, da sind Maschinen eigentlich immer stärker als wir Menschen. Ich meine, die Intention dahinter, hast du ja auch gesagt, verstehen die Maschinen vielleicht nicht unbedingt und das Warum dahinter erst recht nicht. Mhm. Aber sie können erstmal helfen dabei, zu erkennen, dass es irgendwas Besonderes gibt, auf das man sich vielleicht in der Analyse stürzen könnte. Das finde ich halt erstmal einen interessanten Ansatz. Und je besser die Frage, desto besser ja auch am Ende die Antworten. Also wenn du jetzt sagst, irgendwie, wie kann ich mehr Geld machen und das in eine Maschine steckst, dann willst du dir, ich weiß nicht, ob sie dir direkt ein korrektes Attributionsmodell auswerfen kann. Aber in die Richtung wird es wahrscheinlich irgendwann mal gehen sollen, nehme ich an.
Ja, das wäre natürlich nicht schlecht, aber ich glaube, wir müssen uns erstmal mit anfreunden, dass so ein paar Schritte davor noch sind. Also zwischen der Frage und nachher der Analyse haben wir immer den Teil der Datenakquise. Also wir prüfen müssen, haben wir die Daten überhaupt zur Fragestellung? Manchmal ist es ja eher so, dass Leute sagen, hier habe ich Daten, mach was draus, aber das sind gar nicht die richtigen Daten. Ne? Also kommen irgendwie Facebook-Likes oder Shares und dann fragt mich, okay, was machen wir jetzt damit? Ist doch egal, ist doch mehr geworden, ist doch toll. Nee, ist es nicht.
Die kaufen.
Ja, das wissen wir halt nicht. Also ganz schlimmes Thema, lieber nicht darauf einsteigen. Aber dann schaut man die Daten rein und dann sieht man plötzlich, ups, da passt was nicht. Da haben wir da irgendwelche Ausreißer und die Daten müssen bereinigt werden. Ne? Also ich habe gerade einen Fall gehabt, wo ein Nutzer 852 Mal in einem Monat auf einer Webseite gewesen ist. Und das war kein interner Nutzer, es war kein Bot. Wir konnten sehen, das ist ein Mensch. So, und das schlimmste Konzept für mich ist der Durchschnitt, das arithmetische Mittel. Ich sage allen meinen Studierenden immer, ist der größte Feind der Statistik. Weil, zum Beispiel in Google Analytics, da sehen wir ja immer einen Durchschnitt. Und der wird sehr schnell verzerrt, dadurch, dass halt solche Ausreißer da drin sind. Und das sind Geschichten, wo ich mir wünschen würde, zum Beispiel, dass die Maschinen das noch besser verstünden und wo wir uns auch gerade mit beschäftigen hier, zu gucken, wie können wir sowas automatisiert erkennen, also solche Ausreißer, die ja nicht irgendwie nicht reingehören, und dann erst mit der Datenanalyse anzufangen, also dann dieses Clustering zu bauen. Und da ist noch momentan sehr viel Mensch drin. Und ich kann mir gut vorstellen, es gibt ja von Gartner diese Aussage, dass 80% der Analystenjobs wegfallen werden. Das wäre die Voraussetzung dafür, dass erstmal diese Daten viel sauberer sind. Und was wahrscheinlich nie herausfallen wird, ist genau die Frage, wurden die Daten und richtig erhoben? Weil da muss man wirklich nachdenken. Wir kennen das von dieser wunderbaren Facebook-Gruppe, die du da gegründet hast, dass da ja ganz oft Fragen sind, hey, welches Event wird wann getriggert und was messe ich damit eigentlich? Und da gibt es noch so viele Fehlerquellen, dass wir, glaube ich, da noch gut Jobs haben werden. Aber wo es dann irgendwann hingehen wird, ist definitiv, dass mehr von diesen Ausreißern identifiziert werden und dann halt diese Cluster automatisch identifiziert werden können.
Also ich persönlich glaube ja, dass wir durch die KI sogar mehr Analysejobs haben werden am Ende. Also sicherlich fallen so Dinge weg wie, ich sag mal, das stumpfe Datengraben, ne? So einfach mal nach Anomalien schauen. Solche Dinge werden wegfallen. Aber ich glaube, dass der Business Impact viel, viel größer wird auf Dauer. Ja, weil einfach die Analysen viel präziser sind, weil das, was die KI vorbereiten kann am Ende, eben, das wird einfach viel, viel mehr sein. Und du brauchst am Ende wahrscheinlich mehr Analysten, um mehr testen zu können auf der Seite, ob die Dinge richtig sind oder das Warum zu klären und so weiter. Und deswegen glaube ich sogar, dass am Ende mehr Jobs sogar dabei rausspringen. Oder zumindest nur ein Teil der Analystenjobs wegfallen, die dann vielleicht eher so Reporting-Monkey sind oder sowas. Ne?
Und, das weiß ich nicht. Ich bin nicht ganz sicher. Also ich glaube, wir haben zwei Herausforderungen. Die erste Herausforderung ist, werden die richtigen Fragen gestellt? Wie kriege ich es hin, dass man zu einer Frage kommt, die man auch nachher bearbeiten kann? Und da ist, glaube ich, die größte Herausforderung. Ich sage meinen Studierenden immer, es gibt so eine Trilogie der Daten, nämlich Daten, Information, Aktion. Und sagt denen immer, sie sollen sich das bitte auf den rechten Unterarm tätowieren. Also falls du mal irgendwann Studierende von mir siehst mit zum Tattoo. Denn wenn du die Aktion nicht weißt, was du mit Informationen machst, dann brauchst du die Daten auch nicht. Und das ist diese Kernfrage, die zuerst kommen muss. Und wenn das gelöst ist, dann ist es auch viel einfacher, dann eine Frage zu stellen. Und ich glaube fest daran, dass wir in 2, 3 Jahren spätestens mit Analytics sprechen werden und dann einfach diese Fragen stellen können und im Hintergrund halt diese maschinellen Verfahren kommen werden. Und dass dann eher eine Frage ist, dass man für neue Applikationen dann halt diese Daten richtig bereitstellt, aber dann irgendwann ein Framework drüber sitzt, was dann tatsächlich die Semantik der Frage versteht und dann übersetzen kann in Intents und in Slots, wie es so schön heißt, im Voice Processing und dann diese Analyseergebnisse herausspuckt. Also interaktiv, du sprichst mit der KI, ich glaube, dass das schon kommen wird, auch nicht mehr so lange dauern wird.
Du bist ja Computerlinguist und du verstehst also Computer quasi. Das ist sicherlich besser als der allergrößte Teil der Menschen in Deutschland. Was kann denn so eine KI heute schon? Also ich sag mal, du hast jetzt ja 1, 2 Mal schon die App erwähnt von Analytics. Ist die schon gut oder ist das im Moment noch Käse?
Puh, also ich spreche lieber von Machine Learning als von KI, weil für mich KI noch ein bisschen mehr dahinter ist. Bei Machine Learning sind wir schon, glaube ich, relativ weit und können das auch schon auf sehr viele Fälle anwenden. Also ich bin so ein bisschen enttäuscht, wenn man halt so AI oder KI-Events hat, Konferenzen. Wir hatten letzte Woche eine hier in Hamburg und dann fragte mich einer der Studierenden hinterher, wo war eigentlich die KI in diesem Event? Es war trotzdem natürlich spannend, war natürlich über Sparse Data und unser CTO hat was erzählt, war schon alles cool. Die Dinge, die wir momentan mit Machine Learning machen, sind vor allem die Geschichten, wo wir versuchen, diese Nutzerverhalten zu clustern, mit verschiedenen Clustering-Verfahren oder vorherzusagen, was ein Nutzer tun wird oder ein Kunde tun wird. Also ein Beispiel, anhand der Historie in einem CRM kann vorhergesagt werden, ob der Kunde nochmal das kaufen wird, wie groß ist seine Wahrscheinlichkeit, dass er kündigen wird. Und das sind Geschichten, die immer einfacher werden, die auch viel schneller durchgearbeitet werden können, wo die Hauptfrage mittlerweile nur noch ist, wie schnell komme ich an diese CRM-Daten dran, wie stark müssen die bereinigt werden und dann kriegt man auch echt relativ schnell schon eine Antwort. Das funktioniert super. Und da haben wir auch in der Regel ganz gute Ergebnisse. Spannend wird es, wenn man halt tiefer gehen will in psychologische Eigenschaften. Also ich habe gerade gestern ein ganz tolles Paper gelesen, da ging es darum, ob man anhand von Facebook-Post die Persönlichkeit nach Myers-Briggs-Typen identifizieren kann. Das wäre natürlich phänomenal, wenn das ginge. Es ist halt nach vorausgesetzt, man glaubt an diese Personalitäten da, die da definiert worden sind. Aber wenn das geht und das auch mit wenig Daten geht, dann wäre das schon phänomenal. Und ich glaube, die Frage ist weniger, wie viel können wir mit Machine Learning tun. Die Frage ist eher, wie kriegen wir die Daten so hin, dass Machine Learning was mit anfangen kann. Denn gestern Abend zum Beispiel habe ich 2 Stunden daran gesessen, Daten, die super aussahen, so zu transformieren, dass ich sie in einen Algorithmus reinwerfen konnte. Ne? Also ein Beispiel, man hat irgendwelche Daten, kategorische Daten, und du brauchst aber numerische Daten und musst es übersetzen, dass halt dann irgendein, was ich, K-Means-Algorithmus damit was anfangen kann. Das sind so die Hauptfragen, die man sich dann stellt, und nicht mehr eigentlich, wer, ob der Machine Learning-Algorithmus funktionieren wird, weil das tut er immer häufiger, wenn man ein bisschen Erfahrung hat.
Verstehen wir das dann irgendwann alles noch?
Nein.
Also wenn sich das jetzt, nee, irgendwann ist mal raus, oder?
Also ich weiß noch, als wir das bei ask.com gemacht hatten mit den Support Vector Machines, man hat dann nicht mehr verstehen können, was der Algorithmus da gemacht hat. Also man sieht dann noch irgendwie, ja, er hat da und da das ein bisschen mehr gewichtet, aber gerade so bei einem Suchmaschinen-Ranking, da sind so viele Faktoren drin, also bei Google heutzutage ja über 200, aber damals hatten wir auch schon, ich weiß nicht, wie viele Faktoren drin, und das schafft das menschliche Gehirn schon gar nicht mehr.
Ja, also in der Komplexität schon nicht, ne? Und dann vor allen Dingen auch, wenn es dann dahin geht, dass sich KI selber programmiert irgendwann, ne? Also gibt es ja jetzt schon die Aussagen von Google, dass das in Teilen schon nicht mehr so ganz verstanden wird, was da gemacht wird.
Ja, ja, und die Frage ist dann wirklich, wie kriegt man es hin, dass die Maschinen noch abgeschaltet werden können? Weil wenn sie intelligenter sind als wir, dann werden sie irgendwas tun, damit das halt nicht passiert.
Ja, stimmt, ja. Diesen großen roten Knopf, den man drücken muss. Ne? Ja, hoffentlich gibt es den dann, wenn es mal so weit kommen sollte. Und dann ist eh egal, ob wir Analysten sind oder was auch immer. Ne? mit welchem Programm baust du denn solche Machine Learning Sachen?
Also wir arbeiten hier sehr viel mit R. Also das ist so die statistische Programmiersprache, auch eine Umgebung gleichzeitig. Zum Teil auch mit Python. Wir haben jetzt ein Projekt, wo Kollegen sagen, sie würden gerne mal Scala ausprobieren. Wir haben einen Mitarbeiter, der Erfahrung mit MATLAB hat, und der Vorteil von R ist einfach, dass es sehr gute Bibliotheken dafür gibt, dass es Open Source ist, und es gibt mittlerweile auch genug andere Leute, die damit arbeiten, so dass man auch mal schnell jemanden fragen kann. Also früher war es schwierig, das war alles auf SPSS, und das habe ich da habe ich meine Liebe zur Statistik nicht finden können. Und es lag dann wirklich an dem Werkzeug mehr als an einem anderen. Und R ist etwas, was absolut mein Ding ist. Also manche unserer Entwicklerkollegen sagen immer, wie kann man nur so nah an den Daten arbeiten? Aber es ist genau das, was R ausmacht. Und es gibt wunderbare Bibliotheken, zum Beispiel zu Google Analytics, zu Adobe Analytics. Es gibt Bibliotheken für Machine Learning, für Text Mining. Also eigentlich gibt es fast nichts, was es nicht gibt. Ich hatte neulich etwas gehabt, wie hieß das nochmal? Inter-Rater Reliability. Da musste ein Fragebogen ausgewertet werden, und da musste geschaut werden, wie weit die Beantwortenden auf einer Likert-Skala auseinander sind, wie stark sie sich einig waren. Und da gab es eine wunderbare Bibliothek. Ne? Einmal kurz gegoogelt, und 3 Minuten später hat man schon Ergebnisse, weil halt schon so viele Leute irgendwas mit R gemacht haben, egal in welcher esoterischen Ecke der Statistik.
Esoterik ist ein gutes Stichwort. Ja. Also einige halten Programmieren ja grundsätzlich für Esoterik, ja, weil es irgendwie so, also man muss es halt irgendwie beherrschen. Ja, und ich frage mich eben manchmal, also ich selber bin jetzt niemand, der R beherrscht, aber muss man es langfristig können, wenn man ein guter Webanalyst sein will? Oder ist das eher eine Ausprägung innerhalb der Webanalyse zum Beispiel?
Ich glaube, dass man manche Fragen nur damit beantworten kann, indem man irgendeine Sprache beherrscht, mit der man solche Auswertungen erstellen kann. Also eine Frage, die mich häufig interessiert, sind zum Beispiel Nutzerpfade und gucken, vorhersagen, ob ein bestimmter Nutzerpfad zu Conversion führen könnte. Und Conversion könnte sein, dass jemand einen Newsletter abonniert, keine Ahnung. Weil dann davon ja viele andere Dinge abhängen. Und das finde ich schwer hinzukriegen in der Analytics-Oberfläche. Also ich wüsste jetzt nicht, wie ich das tue. Ich hatte neulich mal so ein Thema gehabt, wo ich auswerten wollte, ob Nutzer mobil meine Texte mehr lesen auf dem Blog als Nutzer auf dem Desktop. Und das war für mich einfacher, das kurz in R runterzuschreiben, als das irgendwie zusammenzubauen in Data Studio oder mit irgendwelchen eigenen Dashboards in Analytics. Ich habe es ehrlich gesagt gar nicht hingekriegt, außer mit irgendwelchen Segmenten. Das sah aber doof aus. Und ich glaube, manche Fragestellungen kriegt man halt nicht so einfach beantwortet. Immer vorausgesetzt, dass man die Rohdaten hat. Ne? Also mit den aggregierten Daten kann man eh meistens nicht so viel anfangen, finde ich.
Gibt es denn viele Menschen, die das deiner Meinung nach schon beherrschen? So wie du das jetzt machst vielleicht?
Witzigerweise gibt es ja schon Bibliotheken für solche Themen. Also es gibt ja jemanden, der hat sich tatsächlich hingesetzt und hat eine Bibliothek geschrieben für Google Analytics. Und der hat dann auch gleichzeitig eine Bibliothek geschrieben für die Webmaster-Konsole von Google. Und wir haben jetzt nicht so viele Leute, glaube ich, im Umkreis, die jetzt sich genau mit dem Thema beschäftigen, womit wir uns hier gerade beschäftigen. Aber ich glaube, dass es mehr werden wird. Und ich glaube ja auch, dass die Statistik oder die statistischen Methoden viel einen viel höheren Stellenwert spielen sollten in der Webanalyse. Und das ist nicht einfach. Du hast ja am Anfang mal gesagt, naja, es geht darum, die Menschen für Daten zu begeistern. Ist schwierig, denn eins habe ich gelernt hier und das war eine schmerzhafte Erfahrung, dass manche Menschen einfach schreiend aus dem Raum rauslaufen, sobald ich eine Folie an die Wand werfe, wo Zahlen und Formeln drin sind. Weil die einfach so schlechte Erfahrungen in Mathe gemacht haben, in der Schule, dass sie da eine Allergie haben. Und ich war mal auf einer Party, da war auch ein Data Scientist, also auch solche Menschen haben soziale Events. Und der sagte zu mir, Tom, ich mache das jetzt so, 80% Story, 20% Daten. Und da hat er vollkommen recht. Und ich merke halt, indem ich versuche, da so ein bisschen mehr den Menschen entgegenzukommen, dass die auch eine höhere Bereitschaft zeigen, sich auf das einzulassen. Aber ich merke auch, zum Beispiel, wenn es komplex wird, bin ich vielleicht auch nicht immer so der beste Erklärbär. Wir hatten zum Beispiel eine Geschichte gehabt mit so einem AB-Test diese Woche, wo ich wirklich nachdenken musste, welche Teststatistik wir da wählen und ob die Effekte genau isoliert worden sind. Und da merkt man schnell, dass das, wenn du da noch nicht drauf geschult bist, hast du auch nicht so richtig Bock auf diese Komplexität. Und das ist auch okay. Dafür werde ich ja bezahlt. Aber ich glaube wirklich, dass es tatsächlich notwendig ist, da professioneller zu werden und sich nicht nur irgendwelche Werte anzuschauen. Und ich nenne dir ein Beispiel. Das ist für mich das Paradebeispiel. Es wird gerne mal geschaut, wie lange wird ein Video geschaut im Durchschnitt. Und wenn man sich das mal genauer anschaut, dann sieht man ganz häufig, dass viele Menschen sich ein Video nur ganz, ganz kurz anschauen, die ersten paar Sekunden, und dann etwas weniger Menschen sich ein Video bis zum Ende anschauen. So, und was sieht man in Analytics? Man sieht den Durchschnitt. Und der ist irgendwo so kurz vor der Mitte. Was mache ich damit? Das ist etwas, wo ich denke, Mensch, da gibt es schon seit Ewigkeiten halt andere Ansätze, um sofort zu zeigen, hey, hier haben wir nicht irgendwie eine Normalverteilung, sondern wir haben eine andere Verteilung. Also zum Beispiel, wir haben die Median, wo wir sehen können, was ist die Mitte von den Werten oder den Modus. Der Modus ist so ein Ansatz, wo ich jedes Mal eine Gänsehaut kriege, weil es so toll ist, wo ich dann auch mehrere Hügel sehe. Kann. Ne? Und das fehlt uns zum Beispiel in Google Analytics, und wir hatten ja auch die Diskussion gehabt in der Gruppe, und da sagten ja einige, hey, das ist zu komplex, das würde die Menschen abschrecken, ja, das ist richtig, aber auf der anderen Seite, wenn wir es nicht drin haben, dann ist es auch so, dass wir Werte kriegen, die halt nicht die Realität widerspiegeln. Und wir fahren hier extrem gut damit, dass wir da uns die Rohdaten nehmen und dann selber nochmal statistische Analysen drauf fahren, um meinetwegen Standardabweichungen zu berechnen und zu gucken, ist das noch ein normales Verhalten oder nicht.
Glaubst du denn, dass das, was wir mit diesen Machine Learning Möglichkeiten herauskitzeln können aus den Daten, sich am Ende oder auf welche Bereiche wirkt sich das dann am Ende alles aus? Was ist so deine Meinung? Bleibt es bei der Webanalyse? Wird das dann immer tiefer gehen? Oder?
Ja, Webanalyse ist ja nur ein Teil von dem, was wir hier machen. Es ist zwar ein Teil, der sehr viel Spaß macht, aber wir arbeiten auch in anderen Bereichen. Also sei es jetzt in dem Bereich, dass wir versuchen, einer Maschine Wissen über ein Thema beizubringen, sodass diese Maschine selber Fragen beantworten kann. Ich kann jetzt nicht darf jetzt nicht ein bisschen spezifischer werden, weil es ein Ding ist, woran wir gerade arbeiten. Das ist nur eins von mehreren Themen. Am Ende des Tages geht es immer darum, wir haben hier irgendwelche Daten, wir haben ein Problem und müssen halt dieses Problem mathematisch beantworten können, ohne dass jemand merkt, dass eine Mathematik hintersteckt.
Das ist ja und das sind ganz, Data Storytelling am Ende.
Genau, und das sind ganz, ganz viele verschiedene Bereiche. Es kann halt die Webanalyse sein, es kann sein, dass es um eine Mini-KI geht in einem Bereich, es kann darum gehen, dass man ein neues Produkt erstellt, was basiert auf Machine Learning.
Das ist sehr, sehr spannend. Also ich finde ja, es gab ja immer Fortschritt im Leben der Menschen. Und es wurde ja nicht jeder Fortschritt, wurde auch immer sofort willkommen geheißen. Also man denkt mal so zurück an Kutschen, Autos, Telefon, Internet, ne, E-Mail. Und jetzt halten wir alle so ein Gerät in der Hand, diese Smartphones. Und es gibt ja heute noch Leute, die sie einfach komplett verteufeln sogar und nie eins brauchen. Die werden dann irgendwann vor den selbstfahrenden Autos stehen und nicht einsteigen wollen. Und ich finde, es gibt einfach so unglaublich viele Möglichkeiten, die sich durch diese Machine Learning Entwicklungen ergeben. Also jetzt mal auch außerhalb unserer Marketingwelt vielleicht, mal so den Bereich Medizin. Also ich habe neulich auch was Schönes gelesen, ist jetzt vielleicht ein bisschen off-topic da drin, aber schön gelesen, dass zum Beispiel bestimmte Hautkrebsarten von Maschinen einfach wesentlich effizienter schon anhand eines Bildes erkannt werden können. Und da muss sich dann möglicherweise nur mal jemand, wenn er eine Diagnostik braucht, einfach ein Smartphone in die Hand nehmen, Foto von seiner Haut machen von der betroffenen Stelle, die an so eine KI schicken oder Machine Learning Algorithmus schicken. Und eine Minute später weiß er, ob alles okay ist oder nicht. Und während man sonst bei einem Dermatologen irgendwie wochenlang auf einen Termin warten muss. Ich glaube, solche Dinge, da kann man, glaube ich, eine ganze Menge rausziehen, wenn man die Algorithmen entsprechend, ja, ich sag mal, kompatibel hinbekommt zu den Daten einfach. Ne? Also so, dass am Ende, ich sag mal, jeder Idiot mit sowas dann auch umgehen kann. Mhm. Also in so eine App reinsprechen, seine Frage stellen und dann daraus am Ende eine vernünftige Antwort bekommen, mit der man Business Impact erzeugen kann. Das ist so mein Traum dahinter auch.
Ne? Ja, witzig.
Auch wenn ich nicht alles verstehe.
Ja, witzig, dass du das Hautkrebsbeispiel bringst, weil meine Frau ist Hautärztin und wir haben genau das Thema auch schon öfter besprochen am Abendbrottisch. Und da gibt es ja schon diese Ansätze. Leider ist in Deutschland das so nicht erlaubt. Ne? Also uns würde das wahrscheinlich schon längst da sein, weil natürlich ist es vollkommen richtig, wenn man sie anschaut, wann suchen die Leute nach Hautkrebs, vor allem im Sommer, nach dem Sommerurlaub. Ne? Dann haben sie alle Angst, dann sind auch die Medien voll davon, hey, creme dich ein, ansonsten stirbst du. Und dann sind die Wartezeiten lang. Und klar wäre es dann toll, wenn man sagen könnte, ich schaue mit einer App da drauf und du hast halt diese False Negatives, ne? Die False Positives, ja, und so weiter und so fort. Und das kannst du eigentlich sowieso nur nachher herausfinden, wenn es rausgeschnitten worden ist und untersucht worden ist. Also selbst ein Hautarzt kann sich nicht hundertprozentig sicher sein. Und so kann jetzt die Maschine eben auch nicht sein, weil das nochmal durchgesucht werden muss. Und dann stellen wir uns mal vor, es passierte, dass jemand so eine App nutzt, und es käme raus, ja, ist nichts, in Wirklichkeit ist es doch was. Und der Mensch verklagt dann die Firma, die das, ja. Also von daher glaube ich, ja, es ist möglich. Und ich glaube auch, dass das als Unterstützung sehr gut ist. Ne? Also angenommen, jeder Arzt müsste seine Hautkrebsbilder und Nicht-Hautkrebsbilder einschicken. Die haben ja alle schon einen Fotofinder. Und man würde hinterher es abgleichen mit der, wie hieß das nochmal, Histopsie, also dieser Begriff, wo die halt das rausgeschnitten haben, dann untersuchen. Und Biopsie? Ich weiß nicht, wie es hieß.
Biopsie.
Und man hätte dann halt eine Datenbank, hier, das sind die Bilder und das ist es gewesen oder nicht. Und das würden alle Ärzte machen. Ne, was das für ein Wissen wäre und wie man es verwenden könnte, aber da haben wir so viele Datenschutzprobleme und auch so viele andere Silo-Denken-Probleme, dass es so schnell nicht kommen wird. Aber man sieht auf der anderen Seite auch, dass so viele medizinische Neuerungen kommen, dass ein Arzt das gar nicht mehr bewältigen kann. Ich habe mal irgendwann gehört, dass von meiner Frau, glaube ich, dass es von der wissenschaftlichen Forschung bis in die Arztpraxis 10 Jahre dauern kann. Und jetzt stellen wir mal vor, wir hätten dann jede Arztpraxis so einen Watson und der würde mithören können und könnte auf dem Screen zeigen, hey, hör mal, ich glaube, da gab es vor 3 Jahren irgendwie so eine Untersuchung dort und dort. Das wäre nicht schlecht. Wir wissen aber auch, dass das Bild von Watson in den Medien anderes ist, als das, was Watson tatsächlich in der Realität manchmal imstande zu leisten ist.
Also ich, Ich glaube, das ist auch der große Punkt, den wir vielleicht noch besprechen sollten, nämlich wie können Menschen und Maschinen an der Stelle einfach Hand in Hand gehen? Weil ich glaube zum Beispiel auch, klar, Maschinen können vieles gut vorbereiten, weil sie Daten extrem effizient zum Beispiel durchforsten können. Das ist ja ihr Job eigentlich, ne? Aber auf der anderen Seite braucht es eben Menschen, die entscheiden, was machen wir jetzt mit diesem neuen Wissen, das wir da haben? Wie verändern wir jetzt Dinge zu unseren Gunsten? Oder ja, was machen wir daraus? Also kurzum, was meinst du, wie können so Machine Learning und Webanalysten Hand in Hand gehen?
Ja, wir hatten ja vorhin schon den Punkt gehabt, dass die Frage am Anfang die wichtigste ist. Und wenn du dich an das Tattoo erinnerst, was ich erwähnt habe, was ich meinen Studierenden versuche zu überreden, dass sie
Daten, Informationen
genau.
Ja. Wenn man
habe ich schon ein Tattoo. Sehr gut. also rechter Unterarm war das, der linke Unterarm war Segmente. Also ist cool, die Studierenden erinnern sich daran, ne? Also durch dieses komische Bild erinnern sich daran. Aber wenn man das ernst nimmt, dann merkt man schnell, naja, es kommt am Ende des Tages nur auf diese Fragen an, dass diese Fragen gestellt werden. Und ich glaube, das ist der Part, den man jetzt nicht so schnell hinkriegen kann in der KI. Das fände ich auch ein bisschen gruselig, wenn ich ganz ehrlich bin.
Ja, das hat schon philosophische Ansätze. Ja,
definitiv. Ne? Lohnt es sich, die Menschheit am Leben zu erhalten? Ich weiß es nicht, nein.
ja, nein,
vielleicht. Ja, vielleicht, aber das andere wird definitiv kommen, dass die Maschinen diese Fragen beantworten können, basierend auf einer natürlich gesprochenen Sprache, keiner Expertengeschichte. Das wird passieren und am Ende wird der gewinnen, der die besten Fragen stellt. Das ist eigentlich heute schon der Fall. Heute ist es schon der Fall. Nur es soll um Menschen hast, die es irgendwie abarbeiten müssen und dass es zu wenig von diesen Menschen gibt. Das ist das Hauptproblem heute. Ja. Es wird nicht genug es werden die falschen Fragen gestellt und wir haben nicht genug Leute, die diese Daten auswerten können.
Wo können die Leute denn herkommen?
Also wir machen das so, dass wir tatsächlich ja, ich habe einen Lehrauftrag an der HAW hier in Hamburg und ich bilde selber Leute aus. Und das ist eigentlich ein sehr gutes Modell, weil ich erstmal im Seminar merke, wer ist hier jemand, der auch wirklich Bock auf das Thema hat. Und dann weißt auch genau, was die Leute können. Denn jeden Tag ruft hier ein Headhunter an und sagt, ich habe hier einen ganz tollen Typen, der kann, der sieht schon von vornherein, was in den Daten das Problem ist und kann jede Sprache und dann interviewst du diesen Menschen und dann merkst du, ja, er hat da irgendwie RStudio in sein CV geschrieben, weil er es einmal installiert hat, hat es aber nie benutzt. Aber er steht dann plötzlich irgendwie, ja, Proficient Level of R. Und es ist total schwer, Leute zu kriegen, die halt genau das machen, was wir brauchen und was die meisten brauchen. Und ich habe auch gemerkt, dass du unterschiedliche Schwerpunkte setzen musst. Also ich bin eher durch von allem etwas und nichts richtig. Und dann hast du auch Menschen, die können total gut mit Machine Learning Themen umgehen. Also die verstehen auch, welcher Algorithmus muss wo verwendet werden oder sollte mal ausprobiert werden. In der Regel hast du ja mehrere Algorithmen, die du ausprobierst. Und die können aber nicht so gut diese Daten irgendwie akquirieren. Also ich kann nicht hier meinen Leuten sagen, setz doch mal ein Tracking-Konzept auf und implementiere das mit Tag Manager und mit Events und baum ein JavaScript. Das macht keiner bei uns hier. Also doch eine Person kann das hier. Aber es ist nicht der Hauptjob der Leute, die diese Daten analysieren. Und dann haben wir andere Themen, wie zum Beispiel, das wird ja auch oft vernachlässigt, wir haben auch so qualitative Umfragen hier, so Fragebögen. Wie muss eine Frage richtig gestellt werden? Wie muss der Fragebogen ausgewertet werden? Oder wie wird so ein Sample für die Befragung ausgewählt? Auch das ist ein Thema, was wir hier mitmachen, in diesem Daten- und Analyseteil. Und das sind unterschiedliche Qualifikationen und die wirst du alle nicht in einer Person kriegen. Und wenn es um Themen geht, wie, was wir auch öfter haben, du hast eine riesengroße Datenmenge von 50 Gigabyte und die muss irgendwie schnell prozessiert werden, dann musst du auch jemanden haben, der sich mal kurz damit auseinandersetzt, wie auf AWS oder in der Google Cloud Plattform mal ein Cluster erstellt wird, also zusammengebaut wird, auf dem wir mal R für eine Stunde laufen lassen können, um diese Daten zu prozessieren. Also das sind alles ganz viele verschiedene Qualifikationen, benötigt werden und das ist das, ich glaube, die Herausforderung, dass wir am Anfang stehen von Data Science und dementsprechend viel von allem versuchen zu können, aber sich weiter spezialisieren wird. Das heißt, will ich einen Data Engineer haben, der dieses AWS-Gedöns macht, dann haben wir jemanden, der genau weiß, wie diese Daten akquiriert werden können und wir haben nachher denjenigen, der diese Machine Learning Modelle anwenden kann. Und ich glaube, darauf wird es dann in den nächsten 3, 4, 5 Jahren hinauslaufen.
Kannst du dir also langfristig eigentlich keine Analyse mehr ohne Machine Learning vorstellen?
Ja.
So, höre ich das da richtig aus?
Ja, so kleine Analysen natürlich schon. Also wenn so ein Fragebogen ausgewertet wird, und das kannst du natürlich ohne machen, wenn es so kleinere Geschichten sind. Aber sobald es ein bisschen komplexer wird, kann ich mir das nicht mehr ohne Machine Learning vorstellen.
Das ist ein starkes Statement, finde ich.
Ja, also woran ich, mein Traum ist eigentlich, dass ich einer Maschine Daten gebe und sie hat dann 10 Minuten Zeit, erstmal alle grundsätzlichen Muster der Daten zu identifizieren. Und mir hinterher sagt, hey, das sind die Ansatzpunkte, in die du bitte reingehst. Das ist genauso mein Traum eigentlich, weil uns das am meisten Zeit kostet.
Ja, 10 Jahre oder 15 Jahre, wie lange gibst du dem Traum?
Weniger, 2-3 Jahre.
Weniger. 2-3 Jahre. Ja, dann bin ich gespannt. Dann sprechen wir uns einfach nochmal, dann machen wir die nächste Folge. Also du findest das dann alles in der Zwischenzeit schon mal raus für uns. Das finde ich super. Tom, ich würde gerne von dir gleich noch 3 Tipps hören, wie du Webanalysten, ja, ich sag mal, in diese Richtung ein bisschen, ja, mit welchen 3 Tipps du den Webanalysten in dieser Richtung helfen würdest. Was wären das?
Also in dieser Richtung, Richtung Machine Learning, Statistik?
Genau, richtig, genau.
Okay,
Also kann auch 4 sein.
Ich habe jetzt gerade über Weihnachten oder nach Weihnachten ein wunderbares Buch gelesen. Jetzt muss ich mal gerade schauen nebenbei, wie das hieß. Es war, ich glaube, An Adventure in Statistics. Und das ist eine Art Roman, in dem der Protagonist nach und nach immer mehr über Statistik lernt und um halt seine Traumfrau wiederzufinden und seine Frau, die eben verschwunden ist, wiederzufinden. Und ich habe das Buch verschlungen. Also es war phänomenal. Also klar, das meiste wusste ich natürlich schon, aber zu sehen, wie kriegt er das hin, zu vermitteln. Da habe ich mir viel abgeschaut für das Sommersemester, weil ich dann wieder Datenanalyse unterrichte an der HAW. Und also phänomenal, wie er das hingekriegt hat. Nicht alles wird man brauchen, aber so ein paar Konzepte. Also ein Beispiel, ein wunderbares Beispiel. Die meisten wissen, glaube ich, nicht, wie Google Optimize zum Beispiel berechnet, wer der Gewinner in einem AB-Test ist. Die meisten Tools machen das so, dass sie halt mit so Nullhypothesen arbeiten und dann dieses Hypothesis-Testing. Das macht Google nicht. Die nehmen Bayes-Inferenz. Und er beschreibt das in diesem Buch anhand von 2 Geheimbünden. Der eine Geheimbund, der halt an dieses Null-Hypothesis-Significance-Testing glaubt und der andere Bund, der an Bayes glaubt. Phänomenal, also wirklich ganz, ganz toll beschrieben und es werden die Vor- und Nachteile da erläutert. Und du merkst auch sofort die Relevanz für unser Thema. Ne? Wenn du Adobe Analytics verwendest, dann hast du zum Beispiel eine ganz andere Teststatistik dahinter, die eventuell nicht so stark ist wie das Bayes-Verfahren, was dort bei Google Optimize verwendet wird. Aber auch nicht bei jeder Fragestellung. Aber das verstehst du auf jeden Fall nach diesem Buch. Und dann habe ich auf der Literaturliste für die Studierenden ein Buch, ich glaube, es hieß Data Science for Business. Muss ich nochmal schauen, wie es genau hieß. Das war sehr gut, weil es auf einer Ebene von ganz oben, also was ist das Business-Problem, runter zu den ersten Algorithmen, ohne jetzt Programmiercode drin zu haben, erklärt, wie kriegt man diese beiden Dinge zusammen. Also er erklärt dann Supervised Learning, Unsupervised Learning, verschiedene Clustering-Verfahren und ist eine wunderbare Einführung in das ganze Thema Data Science und wie man die richtigen Fragen stellt. Das wären 2 Tipps, die ich habe und der Andy Field, das machen wir anders. Es gibt eine wunderbare R-Einführung, die kostenlos ist und die hieß, die ist im O'Reilly Verlag erschienen. Die heißt R for Data Science und der Autor hat den ganzen Text auf einer Webseite drauf, irgendwo in Neuseeland. Ich schicke dir den Link hinterher, dann kannst du ihn auch verlinken für die Podcast-Zuhörer.
Ja, mach ich.
Das heißt, wir hätten das Thema Statistik, wir hätten das Thema Machine Learning und das Thema R. Also 3 Tipps, wie man in diesem Thema weiterkommen kann.
Cool, super. Das ist cool. Ich glaube, da wird der ein oder andere, ich habe mir alles hier unterstrichen, da wird der ein oder andere sich sicherlich wiederfinden und die Bücher verlinke ich auf jeden Fall und auch die Website, wo das R aufgeführt ist, auf jeden Fall auch. Also super cool. Das ist perfekt. Sehr schön, ein hervorragender, toller Abschluss, wie ich finde. Ich glaube, Tom, Du hast die Geschichte den Leuten wirklich sehr viel näher bringen können nochmal und auch mal so ein bisschen vielleicht auch erklärt, wo in Zukunft Analysen oder Analystenjobs vielleicht nicht mehr so nötig sind oder vielleicht doch noch nötig sind. Ich glaube, da haben wir heute ein ganz interessantes Gespräch gehabt. Und,
das freut mich.
Ja, mich freut es erst recht. Ich danke dir vielmals dafür und sage allen Hörern auf jeden Fall mal toll, dass ihr dabei wart, auch bis jetzt. Immerhin schon wieder knapp 50 Minuten rum, aber super. Ich glaube, das lohnt sich, sowas zu hören und sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil dann wisst ihr, ob euer Job weg ist oder nicht irgendwann oder was ihr in Zukunft machen sollt. Ich würde sagen, bleibt einfach weiter dran und kommt einfach zur nächsten Folge wieder. Tom, du hast das letzte Wort und macht's gut. Bis dahin.
Okay, ja, vielen Dank fürs Zuhören.